Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
Der beste Rat, den ich mir selber geben würde, hör einfach mal zu.
Lass dich mal unterbrechen.
Ja, nicht immer gleich was zu sagen haben, aber hör doch mal zu.
So, hör mal zu, Marc.
Ja, das war ein sehr launiges Gespräch mit Schauspieler Marc Waschke über Dankbarkeit, Gefühle, über Endlichkeit, über Tatort, über Schauspielschulen, über Bühnen und auch über den Wal in der Bucht von Wismar. Ich musste ihn zwar, wie gesagt, mehrfach unterbrechen, hat aber ganz gut geklappt, finde ich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, hier Sonntagmorgen. Ich sitze auf dem grünen Kanapé nicht alleine, sondern mit Marc Waschke. Wie krass ist das denn? Du hast mich gestern angerufen, Marc, und hast gesagt, du hast Zeit, weil du zufällig in Bochum am Planetarium vorbeigeguckt hast.
Also man sollte dir fairerweise sagen, dass du vorher versucht hast, mich irgendwie zu kontaktieren. Natürlich. Ich habe jetzt nicht irgendwo deine Nummer rausgekriegt und gesagt, also ich habe wirklich, was ich unbedingt in Bochum noch mitnehmen möchte, am Sonntag frühen Morgen ist, nee, aber was wirklich
das wäre schön, wenn das so wäre.
Fantastisch ist, der Satz war ja noch nicht zu Ende, ist, dass ich unbedingt hier sitzen wollte, auf dem grünen Kanapé, mit diesem Hall, der ja natürlich dann irgendwie, nee, ich finde es ein wunderschönes und tolles Theater und genau, ich hatte gestern eine, wie nennt man das immer, eine Performance-Lesung, Multimedia-Performance haben sie es genannt.
Weil du spielst ja auch.
Ich spiele da auch, da du es nicht gesehen hast, können wir jetzt nicht so richtig über den Abend reden, aber müssen wir auch nicht das Ganze alles rausschneiden.
Wir wollen ja über dich reden. Ich schneide ja gar nicht, das Gute ist,
aber
ich schneide
ich komme bestimmt nochmal ins Planetarium, das ist immer ausverkauft, wenn ich komme. Also ist immer ausverkauft, wenn ich komme, sind auch noch 200 noch was Plätze, aber es ist wirklich ein sehen werter Abend.
Jetzt musst du es ganz kurz erzählen.
Die Zeitmaschine H.G. Wells, Science-Fiction-Klassiker und als ich das las, dachte ich, krass ist das aktuell, da ist alles drin. Und das habe ich übernommen von jemand anders, deswegen ist es nicht ganz so mein Herzblut wie die andere Sache, mit der ich vielleicht auch mal irgendwann hinkomme.
Ja.
Gleich die Sachen am Anfang. Ich wollte gerade sagen, Mission Alles Gut heißt mein Solo-Abend, den ich gerade entwickle, in der Torstraße in Berlin vor 40 Zuschauern. Mhm. Und ich habe das auch schon mal getestet vor 700 und 800 Leuten. Und das ging, sodass ich dachte, irgendwann komme ich damit.
Ins Schauspiel Bochum, weil kurioserweise passen hier genau 800 Leute rein. Hallo?
Also deswegen, ich habe alle abgeklappert.
Genau, deswegen sitzt du heute hier, dass deine Bewerbung jetzt sozusagen
anschaust. Musst schneiden, merke ich jetzt schon. Aber wenn du nicht schneidest,
nein, ich möchte nicht schneiden. Herzlich willkommen, Marc Waschke. Ich finde es voll cool, dass du Zeit hast, weil du bist ja ein wirklich bekannter, du bist ja ein Promi, ne? Also.
Das sind dann diese Kategorien, in die man reinrutscht. Ab dem Moment, wo ich die Rolle des Robert Caro im Tatort angenommen habe, habe ich gemerkt, ich bin jetzt kein Schauspieler mehr.
Nein.
Ich bin jetzt Tatortkommissar, ob man das will oder nicht. Man wird ja da immer steht man auf einmal für was anderes.
Ja, findest du es gut?
Ich wusste, oder das ja mehr oder weniger vorher nicht genau, aber doch so ein bisschen, was es bedeutet. Und das gehört ja mit, wenn man schon alleine mit der Entscheidung, auch die ist dir nicht ganz fremd, schauspielen zu wollen, gesehen zu werden, dann hat man ja immer beides.
Es kommt mindestens einmal im Podcast vor.
Ist doch großartig. Schön, ne? Ich habe das bei meinem Abend auch in der Torstraße, da fahren die direkt vor der Tür von dem Laden vorbei und irgendwie passt es immer.
Ja.
Guck mal, wenn man die Außenwelt auf sich wirken lässt und den Impuls nimmt, dann weiß man, wir müssen nicht da weiterreden, wo wir eben geredet haben. Wir können jetzt wo ganz anders weitermachen.
Wir können zum Beispiel darüber reden, dass wir gerade, wo das Feuerwehrauto und der Krankenwagen lang gefahren ist, nur der Krankenwagen meine ich, hast du festgestellt, in Bochum bleibt man noch an der Ampel stehen, weil wir haben uns einen Kaffee geholt und hast du gesagt, mein Gott, hier in Bochum ist die Welt noch in Ordnung.
Ja, mir ist das tatsächlich die letzten Tage nochmal aufgefallen, dass es ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Verkehr, am Wochenende jedenfalls nicht, dass man an der Ampel auch bei Rot stehen bleibt. Und das ist ja gut. Und trotzdem finde ich das eine moralisch-ethisch sehr spannende Frage. Man macht das ja so wegen der Kinder, wenn da Kinder sind. Wobei meine Tochter auch schon sehr früh sagte, nee, die müssen auch lernen, dass Menschen bei Rot über die Straße gehen. Lass uns ganz bewusst und aktiv bei Rot über die Straße gehen. Es ist ein unlösbares Rätsel. Mir fiel das in Ulm sehr krass auf, als ich da mal gelebt habe, dass die Leute auch nachts um 2:30, wenn gar nichts los ist, da stehen bleiben. Und dann habe ich so links, rechts geguckt, bin rübergegangen und neben mir stand eine ältere Dame, die sagt, sie ist rot, junger Mann. Ich habe gemeint, ja, das sehe ich. Ich bin weder farben noch sonst wie blind. Und Das, dafür steht für mich Ruhrgebiet. Man kann an der Ampel stehen bleiben, man muss nicht. Es sind Vorschläge, die gemacht werden.
Das ist ja sowieso das Ruhrgebiet und ein bisschen Bochum. Man kann, man muss nicht.
Genau, wie im Berghain in Berlin. Alles kann, nichts muss.
Ja, das ist schön. So, jetzt Bochum, ne? Also es ist ja so, du bist ja so ein bisschen einer von uns. Also Wattenscheid halt geboren.
Bist du im Ruhrgebiet geboren?
Nein, ja nicht. Aber
siehst du, dann bist du keiner von uns.
Doch, ich bin eine von euch. Ich bin ja so, also mehr Bochumerin geht ja gar nicht. Also ich meine, immer wieder entschieden für Bochum, immer wieder zurückgekommen und jetzt lebe ich das so sehr. Hallo, ich habe dir gesagt, ich kann um eins nicht, weil ich zum VfL muss.
Ja, wunderbar. Ich mache Identität, ist ja überhaupt was sehr Strittiges. Was ist Identität? Macht man das an dem Ort fest, wo man geboren ist, wo man herkommt, wo man aufgewachsen ist? Oder macht man das daran fest, an den Menschen, an den Beziehungen? Ja. Natürlich hat das was mit dem Ort zu tun, aber ja, also dieses, mir war Heimat als Konzept, als Idee immer sehr fremd. Ich bin mit 8 Jahren leider aus dem Ruhrgebiet weggezogen, damals mit meinen Eltern ins Saarland.
Aus Wattenscheid, ne?
Genau, in Wattenscheid bin ich geboren und in Recklinghausen eingeschult worden. Wir sind dann da nach Recklinghausen gezogen und insofern habe ich, weil ich im Saarland die ersten Jahre nicht so glücklich war, wie jeder Spruch, die Schwätze also komisch und hat sich lustig gemacht über meinen Spruch hier aus dem Ruhrgebiet. Deswegen ist das jetzt so alles weggeschliffen, was ich spreche, aber Heimat als Sehnsuchtsort verstehe ich, wenn man so zurückkommt an bestimmte Orte und als verbindendes Element, gerade über Sprache, ob man will oder nicht, aber immer zu gucken, wo bleibt das offen, porös und durchlässig und weich und sanft und nett zueinander.
Aber was ist denn, also zum Beispiel Heimat, ne? Das ist ja jetzt auch Heimat für mich, weil ich sitze ja, ich glaube, du bist so vielleicht fast so die 100. Folge, mache ich jetzt seit 5 Jahren. Und es war aber auch schon, bevor ich hier saß, Heimat, weil das löst in mir, glaube ich, ein Heimatgefühl aus. Verstehst du, was ich meine?
Ja und nein. Das Spannende ist ja, man kann sich ja auch an einem Ort, wo man noch nie war, da kommt man hin und hat einfach mal so ein Gefühl von, oh, das fühlt sich hier an wie Homecoming, wie nach Hause kommen, wie, oh, ich fühle mich hier so wohl, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Einfach, wo man das Gefühl hat, so, boah, hier muss ich mich nicht verstellen.
Genau.
Hier muss ich nicht irgendwie eine Rolle spielen, mit der ich mich unwohl fühle. Wir spielen alle immer irgendwelche Rollen, aber wenn man sich unwohl fühlt bei dem Spielen der Rolle, ist es nicht gut. Und das so als was, genau, als eine Einladung, sich selbst zu sein, was auch immer das ist, ist doch was Schönes.
Da merkt man doch direkt, dass du ein Philosophiestudium abgebrochen hast.
Genau, das merkt man, dass ich das abgebrochen habe, nach 2 Wochen. Weil Schule ist Horror und unser ganzes Erziehungssystem, finde ich, ist mit eins der größten Desaster überhaupt. Und das weiß die Forschung, das wissen wir alle aus Erfahrung. Da hat sich so wenig bis gar nichts geändert. Und in einer sich so rasch verändernden Welt brauchen wir nicht die Anhäufung von Wissen, sondern die Fähigkeit, uns immer wieder selbst zu regulieren, auszugleichen, Widersprüche auszuhalten. Und das wird leider so wenig gelehrt. Und in diesen 2 Wochen, wo ich da oder ein paar Wochen mehr Philosophie studiert habe, war ich so erschrocken. Das ist ja genauso wie in der Schule hier. Wir müssen gleich wieder Vorträge und Referate erarbeiten. Und Philosophie hat für mich viel mehr mit Leben und mit Körper zu tun und nicht mit geistigen Konzepten. Deswegen habe ich dann zum Glück den Weg ins Theater gefunden, wo für mich dann all das, was mich damals so interessiert hat, Musik, Philosophie, Politik und Geschichten erzählen, zusammenging.
War das, du bist sofort aufgenommen worden, ne? Ich dachte, das wäre direkt erster Versuch.
Ja, was dann im Internet so an Spuren bleibt.
Da gibt's ja wenig von dir, ne?
Ist dann zum Glück immer so ein bisschen verzerrt und wird nur gespeist von Sachen, die man irgendwo plumpsen lässt. Aber ich habe seit meiner Kindheit Theater gespielt. Eigentlich seit ich ins Saarland gezogen wurde, und habe begriffen, oh, Sprache kann auch sowas sein wie eine Waffe, aber nicht eine Waffe, um nur zu kämpfen, sich zu verteidigen, sondern wie beim Fußball auch eine spielerische Waffe, mhm. wo man so, ja, wo man sich mal was um die Ohren haut, ohne dass es gleich so richtig wehtut oder wenn dann nur so wehtut, dass man nochmal wach wird, wie so eine Ohrfeige, die einen wachrüttelt. Oder im Zen-Buddhismus gibt es den Kyosaku. Man sitzt da stundenlang und meditiert und irgendwann, wenn man so abschweift, dann darf man den Mönch darum bitten, mit dem mit so einem Holzstab, das ist, glaube ich, der Kyosaku-Stab, so einen Schlag hier oben auf die Akupressurpunkte zu bekommen. Und man ist nochmal ganz wach. Das tut nicht höllisch weh, das ist so ein kurzer Klack. Und das ist hilfreich, ab und zu nochmal zu gucken, hier und jetzt so zurück zu sein. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, Kyosaku. Achso, Schauspielschulen, genau. Und ich war in Ulm, war ich ein Jahr auf einer Schauspielschule, wo ich zwar nach einem Jahr wusste, dass ich ein Problem mit meiner Mutter habe und dass ich und das Spielen alles ist und der Mensch ist ein spielendes Wesen, aber ich wusste immer noch nicht, wie ich eine Szene machen sollte. Also ich weiß, wie man wusste, wie man jemandem eine Szene macht, aber wie spiele ich denn jetzt wirklich mal so ein richtiges
Stück. Weißt du das immer noch,
wie man jemandem eine Szene macht, ja. Und how to deal with, wenn dir jemand eine Szene macht und wenn du jemandem eine Szene machst. Dann habe ich aber gewusst, so kann ich vorsprechen, dann habe ich mich in Berlin beworben bei der Ernst-Busch-Schule und bin seitdem, seit 95 in Berlin. Genau. Da war ich dann auf der Schauspielschule und bin dann glücklicherweise da direkt an einem Theater, konnte ich mit diesem großen neuen Anfang an der Schaubühne am Lehniner Platz mit anfangen. 99, 2000 war da mehr oder weniger 20 Jahre im Ensemble und fing dann irgendwann auch ein bisschen an zu drehen. Und wie gesagt, ab dem Moment, als ich 2015 dann dem Berliner Tatort mich zugewandt habe, habe ich gemerkt, dass mich diese Balance interessiert, weil du eben sagtest, Prominenz, ab dem Moment, wo du dann Sachen hast, die von 8 bis 10 Millionen Leuten gesehen werden, hat man da einen, wird man anders wahrgenommen oder ist es möglich, eine Lesung irgendwo zu machen und damit zu spielen? So, was ist denn, was sind denn unsere Helden, unsere Role Models? So, was nimmt man denn davon mit? Wenn man jemanden sieht, der einen so, du erzählst vorhin von Herbert Grönemeyer, den habe ich gesehen in den 80er Jahren auf einem Konzert. Ich stand da in der ersten Reihe mit 15 und meiner Brieffreundin stand vor mir und wir haben dort auf dem Konzert zum ersten Mal geknutscht. Und das habe ich Herbert, als ich ihn mal kennenlernte, erzählt, dass das Konzert zwar ganz toll war, aber ich habe nur die Hälfte mitgekriegt, weil ich mit Angie da knutschen dürfte. Und da meinte er, ja, wie toll, guck mal, nicht nur, dass du aus Bochum kommst, deswegen bist du doch auf der richtigen Seite, sondern so sollte Musik, so sollte Theater sein, dass es was möglich macht. Dass man anders auf sich drauf schaut als vorher, dass man ein bisschen verändert rausgeht aus dem, was man da gemacht hat.
So, jetzt hast du aber super schnell kurz mal so skizziert, Ulm, Kindheit, Saarland und jetzt sind wir schon in Schauspielschule und schon jetzt, wo du jetzt stehst.
Mit in Bochum wollten sie mich nicht an der Schauspielschule. Echt? Da haben sie gesagt, scheiße mit Reis. In Bochum wollte ich unbedingt auf die Schauspielschule. Unbedingt. Und der Thomas Leubel war damals im letzten Jahrgang und der hat mir gesagt, ja, wir gehen mal da rein und die sagen dir jetzt wohl gleich, das war Herr Waschke, das war scheiße mit Reis. Was machen wir denn mit ihnen? Das war so toll, sie sind so reingekommen in so einer direkten Art und dann kam gar nichts. Man muss auch ein bisschen mehr spielen. Damals.
Und die direkte Art, die hast du ja immer noch. Das finde ich richtig gut. Das mag ich richtig an dir. Aber wenn du spielst. Aber sag mal, jetzt ganz kurz muss ich jetzt noch mal
Fragen stellen, ja, weil das ist ja die Idee von einem Podcast. Stellen,
weil das ist ja die Idee, aber auch erzählen. Ich finde es ja auch immer schön, wenn sich das Gespräch wie mit dir jetzt so selbst führt, wenn man nicht so angestrengt Fragen stellen muss. Das ist ja auch die Idee dieses Canapés.
Ja.
Heimat. Hier darf jeder, jede alles erzählen.
Ja.
Ja, pass auf, es ist denkmalgeschützt. Was sind denn für dich so, wenn wir jetzt nochmal jetzt, weil jetzt sind wir schon so weit vorausgeprescht, jetzt will ich auch nicht mehr über Ulm reden. Was sind denn so wirklich die schönsten Momente in deinem Beruf? Jetzt egal, ob jetzt Tatort oder Netflix-Serie oder ARD-Film oder Bühne. Was sind so für dich die Momente? Sind es dann Proben? Sind es, verstehst du, was ich meine? Sind es die Begegnungen mit den Menschen? Sind es die Momente, wenn du merkst, jetzt habe ich eine Figur, jetzt verstehe ich erst, wo die Figur hin will? Oder ist es das Lesen eines Drehbuchs?
Das ist es ist jedes Mal ganz anders. Also das Geschenk bei dem, was ich mache, um damit nebenbei dann auch noch Geld zu verdienen, das Geschenk dabei ist, dass das sehr abwechslungsreich ist, aber dass es immer mit Begegnung zu tun hat und mit einem sich ausliefern auch, mit einem sich einerseits zur Verfügung stellen und sich auf etwas einlassen, was einem erstmal fremd ist. Erstmal was angucken, ob es ein Stücktext ist oder ein Filmskript. Menschen, mit denen man eine Ehe auf Zeit eingeht oder eine Beziehung oder Familie auf Zeit oder was auch immer. Das heißt, einen Raum der Vertrautheit, des Vertrauens schaffen, haben und sich darauf einigen, ey, hier ist ganz viel möglich. Mhm. Und in der Regel, wenn ich jetzt nicht improvisiere, doch einen Text zu haben, den jemand geschrieben hat, der erstmal einen bestimmten künstlerischen Blick auf die Welt ermöglicht und den so als Kristallisationspunkt zu haben und dann zu merken, boah, hier ist ganz viel möglich und das Angenehme ist, wenn es gut läuft, hier gibt es nicht ein richtig und einen und viele falsch oder auch nicht zwei richtig, hier gibt es vielleicht mehrere richtig und trotzdem den Versuch immer wieder zu unternehmen, sich dem anzunähern, was eine eigene Wahrheit ist. So, nicht mit der Idee, wir klären das mal alles und so ist die Welt, aber im angenehmsten Fall ist es so, dass der eigene erstarrte Blick auf die Welt, ja, so ist es und nicht anders, dass der so ein bisschen aufgelöst, aufgelockert wird, wie man auch aus einem wahnsinnigen Konzert rausgeht, berührt der Fred Frith, so ein ganz toller Musiker, hat mal gesagt, wenn das bei einem Konzert von ihm passiert, dass nur ein Zuschauer von den 500 oder wie viel auch immer, dass der sagt, ich bin ein anderer als vorher, ich gehe hier anders raus als vorher, dann hat sich eh alles gelohnt. Und solche Momente habe ich beim Theaterspielen, aber auch beim Tatort.
Zum Beispiel beim Tatort? Weil das ist ja schon viel, Bühne kann ich total verstehen, aber da ist es ja schon sehr technisch, ne?
Achso, vom Arbeitsvorgang, genau. Ja, aber das ist ja nur der Vorgang des Drehens ist oft ein relativ technischer und ist, oder was heißt, im Vergleich zum Theater ein bisschen autistischer, weil doch die Vorbereitung sehr wichtig ist und wenn du einen Partnerin, einen Partner hast, mit dem das mit dem Spiel nicht so klappt, kannst du trotzdem so spielen, dass es hinterher so aussieht, als wäre da ganz viel Tolles passiert. Aber das ist ja nur ein kleiner Aspekt. Es gibt die Vorbereitung, du redest über das Skript vorher, du beschäftigst dich mit der Figur und gerade wenn man die schon länger spielt, ist es sehr intuitiv alles im Körper und lässt man dann passieren. Aber beim Tatort gibt es dann die Ausstrahlung und die Leute sehen das und du hast auf einmal eine Bedeutung, mit der du gar nicht gerechnet hast und umgehen wirst. Beim Tatort gab es ein paar Reaktionen, die mir gezeigt haben, schon allein dafür hat sich alles gelohnt. Mir schrieb mal jemand über diese asozialen Medien, die ich nur dafür ab und zu noch nutze, um sowas, so eine Echokammer da auch genießen zu können. Da schrieb ein junger, weiß ich mehr, 21-jähriger Mann, dass seine Eltern nie akzeptiert hätten, dass er schwul ist und immer gefragt hatten, wann er seine Freunde mal vorbeibringt. Und da schreibt mir hier, lieber Herr Waschke, vielleicht werden Sie es nie lesen, aber ich möchte das mit Ihnen teilen. Meine Eltern haben das nie akzeptiert und dann hat er irgendwann gesagt, Mensch, ich habe einen Freund und wenn ihr das nicht akzeptiert, euer Tatortkommissar, der ist auch queer, die Rolle ist queer und ich glaube, der Schauspieler auch. Wenn ihr den so toll findet, müsstet ihr das doch bei mir ein bisschen mehr akzeptieren. Cool. Und irgendwann haben die gesagt, ja, okay, dann bring doch deinen Freund mal mit. Und dann haben die sich gut verstanden und das führte sogar dazu, dass sie gefragt haben, was macht er denn an Weihnachten? Der hat noch nichts vor. Dann haben sie zusammen Weihnachten verbracht und haben vollkommen akzeptiert, dass er schwul ist und seinen Freund akzeptiert. Und dann schickte er mir am Schluss noch ein Foto, wo zwei junge Männer in Lederjacke sich umarmen und sie sagt, Herr Waschke, das habe ich Ihnen zu verdanken. Und ich dachte, dafür... Ich hatte solche Role Models nicht. In den 80ern, als ich sozialisiert wurde, war der Schwule eine Witzfigur, bis hinein in die offiziellen Sketchkulturmedien. Da war das ein Depp, der Friseur oder sonst wie. Und da gab es wenige Beispiele, wo man sieht, ah, so kann man das auch leben. In Dessau hatte ich eine Lesung, da kam eine junge Frau auf mich zu, die sagte, wieso, wie Sie den Robert Caro da spielen? Das hat mir hier so viel Mut gemacht, mit meiner Sexualität, mit meiner Art leben zu wollen, so auch umzugehen. Nicht nur so als Opfer immer, ich brauche auch meine Rechte, sondern mal ganz selbstbewusst aufrecht zu sagen, so bin ich. Ihr müsst gucken, wie ihr damit klarkommt. Wie bitte? Über den Robert Caro? Ja, so wie sie diese Rolle spielen. Ich habe nie Tatort geguckt, aber dann habe ich das gesehen und danach habe ich mir die alle angeguckt, die Berliner Tatorte. Und da denke ich, wow, wie irre. Ich bin selber gar kein großer Krimi-Freund. Aber das ist weltweit einzigartig, dass es ein Format gibt, wo ein Zehntel der Bevölkerung sich sonntags vor die Glotze setzt, durch alle Altersklassen und sozialen Gruppen hinweg und am nächsten Tag drüber redet, wie beim Fußballspiel eigentlich. Was war denn da los? Jetzt kommen noch die Glocken, jetzt geht's richtig los hier. Genau, wo gibt's noch so einen Ort, wer geht in die Kirche und redet? Nee, ein Ort, wo man auf die Welt schaut und am Anfang ist was Schlimmes passiert und ein Mord, am Schluss ist er aufgeklärt. Die Welt ist scheinbar wieder in Ordnung und wir beim Berliner Tatort haben den Ansatz zu sagen, die Welt ist zwar nicht, der Mord ist aufgeklärt, die Welt ist nicht wieder in Ordnung, man sieht nur eher, wie sehr sie in Unordnung ist und man sieht auch andere Möglichkeiten als die, die man vielleicht bisher nur im Auge hatte, wie man damit umgehen kann.
Aber das finde ich toll, was du jetzt erzählt hast. Also ich meine, erstens finde ich es toll für die Menschen, in denen du das auslöst, beziehungsweise die durch dich dann eben dahin finden. Aber das ist auch toll für dich, oder? Weil das ist ja auch, weil die Frage ist ja immer, die ich mir stelle, ich weiß nicht, ob du dir die auch stellst, Sinn, ja? Sinn. Was macht Sinn im Leben? Was ist sinnhaft für mich? Warum mache ich was? Weil sonst will ich es auch gar nicht machen. Und in dem Moment ist es ja auch schon für dich, also da funktioniert ja nicht nur der Schauspieler, die Schauspielschule und all das, warum du das machst, sondern das, was gibt es denn mehr Sinnvolleres als...
Genau. Finde ich auch. Also vor allem in einer Zeit, wo es so schwer scheint oder schwieriger scheint, andere Meinungen auszuhalten oder auch in sich selber auszuhalten, wenn man zu was man nicht gleich eine Meinung hat. Ich finde es ja auch so schlimm in diesem viel beschworen Polarisierung und es geht nur noch so oder so, dass man auch selber da schnell reinrutscht. Ja, du musst dich jetzt ganz schnell dazu verhalten. Wie stehst du denn jetzt hier zum
Wahl?
Wie bitte?
Zum Wahl. Das ist ja auch sowas. Ja, zum wie stehst du denn jetzt zum Wahl? Da muss man sich auch ganz schnell zu verhalten, dafür oder dagegen?
Pro Wahl oder? Genau. Ich habe erst Wahlen verstanden. Nein. Wie stehst du denn zu den Wahlen?
Nein, aber das ist ja auch ein total krasses, zeigt ja auch super viel, wo wir stehen. Also.
Ja, und unser Bedürfnis, dass wir uns über Einzelschicksale, ob nun von einem Tier oder von einem Kind, so berühren lassen können, das ist ja auch, liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir, wenn wir ein weinendes Kind auf einer Anzeige sehen, viel eher bereit sind, irgendwas für irgendwas zu spenden oder diesen einen Wal, um Gottes Willen, aber dass wir jeden Tag Eier aus sonst welcher Legehennen-Dingenshaltung essen, dass wir jeden Tag an dem gleichen Obdachlosen vorbei oder sonst.
Und trotzdem, sehe ich genau. Und trotzdem darf es ja sein, dass mich der Wal berührt.
Natürlich darf oder nicht. Es ist ganz natürlich, dass sich das berührt. Und wir würden es gar nicht aushalten, wenn wir uns von allem so berühren lassen würden, wie von diesem einen Wal. Aber den einen Wal dann zu nehmen und da vielleicht mal zu schauen, was ist denn das, was uns da gerade so auch zusammenbringt. Ja. Aber auch da wieder diese Selbstgerechtigkeit, wie dann gleich geschrien. Und dann, jeder weiß Bescheid und alle müssen auch Bescheid wissen und man muss sich auch verhalten, also bei dem Wahl.
Ja, und es ist halt ganz klar, wenn ich diese Gefühle dazu äußere oder diese Meinung dazu äußere, bin ich genau da, stehe ich genau da. Das ist ja auch sowas, was du meinst, dass man eben sofort auch immer eine ganz klare Meinung haben muss heute und sofort, verstehst du, was ich meine?
Naja, das unterscheidet dann das Theater vielleicht eben doch vom Fußballstadion, dass es nicht nur die zwei Teams gibt, die da gegeneinander spielen und eins hat recht oder hat gewonnen, sondern dass das eine Geschichte ermöglicht, auf was drauf zu gucken, wo es eben nicht nur zwei Standpunkte gibt oder vielleicht nicht nur drei oder vier, wo es viele verschiedene gibt und wo das auch ein körperlicher Vorgang ist, sowas zu gucken. Wieder die Parallele, wie man sich im Stadion freut, wenn das Tor fällt und wie das Spiel gut läuft. Aber dass man merkt, wenn ich mich wirklich auf die Welt einlasse, ohne gleich was parat zu haben, wie es denn nun ist, dann spüre ich, wie das so ein bisschen weicher wird in mir und nicht härter, weil ich denke, ich muss mich verteidigen. Ich muss für die richtige Sache sein.
Genau.
Sondern ich werde sanfter und weicher und merke, was da noch alles möglich ist, was denn die richtige Sache ist. Da gibt es zwei, drei mehr Antworten drauf.
Boah, du bist so schnell, ich komme gar nicht hinterher. Wirfst mir so eine Million Sachen hin. Ich wollte noch zum Wahl sagen, ich finde ja, da hast du vorhin was Spannendes gesagt und das finde ich auch, wir sind oft so empört über Dinge und versuchen irgendwie entweder die so oder so, das ist richtig, schwarz oder weiß, und man fühlt aber gar nicht. Weißt du, das, was zum Beispiel auch über diesen Wahl, ich finde, das zeigt uns so, wie wir sind, wie wir Theater gucken, wie wir Fußball gucken, wie wir andere Kultur, wie wir die Welt sehen. Wir sind immer so empört, aber wir sind gar nicht im Gefühl.
Naja, es ist ja so ein Pseudo-Gefühl, ne? So eine Empörung ist ja genau. Ein ganz starkes Gefühl, und Selbstgerechtigkeit, finde ich, ist auch so dieses ganz starke Gefühl, ja, genau, so ist richtig. Und
wir wissen auch immer alles, Entschuldigung, wir wissen auch genau. Immer, aber ich muss dich unterbrechen, weil sonst komme ich nicht rein.
Unbedingt, sehr gerne, ja. Wunderbar. Ist überhaupt auch interessant, wann man sich unterbricht, wie man sich unterbricht. Es gibt dieses Unterbrechen gerade in der Diskussion, nein, stopp, nee, aber es ist eben so und so, wo ich mir selber auch viel auf die Füße treten muss selber, hör erst mal zu, lass dich wirklich erst mal drauf ein. Wie herausfordernd ist es und wie wichtig, gerade in einer politischen Diskussion, aber auch in einer Beziehungsdiskussion, erst mal wirklich zu versuchen, zu verstehen, was die andere Seite überhaupt meint, wie sie sich fühlt. Weil was du sagst mit, wir sind nicht im Gefühl, ich finde, wir sind oft zu viel im Gefühl, aber in so einem in einem Gefühl, was von dem wir uns geht wegschwemmen nicht. Lassen.
Genau.
Und wir haben dann, finde ich, oft wer ist dieses wir? Aber wir haben oft zu wenig diese Balance von noch eine Bewusstheit zu haben über unsere Gefühle
und eine Verletzlichkeit zu zeigen. Also das meine ich ja eher damit,
so von
das geht ja gar nicht mit dem Wahl. Das ist ja kein Gefühl. Ja. Das meinte ich so sozusagen. Boah, mich nimmt das gerade total mit, ich muss darüber weinen, das traut sich ja niemand.
Ja,
aber was ich noch sagen wollte, ist, dich kann man geil unterbrechen. Also ich finde, dich kann man, also nochmal kurz, weil jetzt sind wir ja schon wieder beim nächsten, ich kann man gut unterbrechen, weil du gerade gesagt hast, von wegen, wann ist unterbrechen, wie geht das überhaupt, darf man das überhaupt? Ich finde, bei dir geht das gut, weil du gibst mir dann auch sofort das Wort.
Ich weiß ja selber, dass wenn du mich nicht unterbrichst, dass das kein Podcast, sondern Monolog wäre.
Das stimmt.
Und das lebt ja davon.
So, warte. Was sind deine glücklichsten Momente jetzt beim Tatort?
Warte ist auch eine schöne Unterbrechung.
Warte.
Meine glücklichsten Momente.
Was sind wirklich die Momente, die dich catchen, wo du dann abends im Bett liegst, falls du mal abends so im Bett liegst und denkst, Marc, wenn du jetzt sterben würdest, hast du wenigstens diese Momente erlebt.
Das, was du zum Schluss gesagt hast, finde ich grundsätzlich als Binse ganz wichtig, nie zu vergessen, dass wir sterbliche Wesen sind, und alles, was wir tun, hat ja irgendwie auch damit zu tun, dass wir das so ein bisschen verdrängen und ausblenden und uns irgendwie unsterblich machen wollen oder einen Sinn suchen, der über uns hinausreicht. So sind die ganzen Religionen entstanden. Nee, es macht ja alles Sinn, weil es gibt noch das und das und wir kommen nochmal irgendwo da und dahin. Und egal, ob ich nun einen Tatort drehe oder hier sitze, wenn wir uns immer wieder mal dran erinnern, so wie so, als würden wir so mit der Nadel mal ab und zu reinstechen in unseren Stream of Consciousness, dass wir sterblich sind und dass, wenn wir jetzt hier gleich rausgehen, du vom Auto überfahren werden könntest, Gott bewahre, wenn es denn auch keinen gibt, und ich da vorne in den Gulli reinstürzen könnte und mir das Genick breche, dass das anders das Bewusstsein schärft fürs Hier und Jetzt, und dass man planen kann und Ideen haben kann und politische Vorstellungen und persönliche Wünsche, was man alles machen möchte, aber letzten Endes geht's ums Hier und Jetzt. Wenn ich auf dem Sterbebett oder sonst wo liege, möchte ich nicht ich muss gleich der Schwester muss ich sagen, dass ich diese eine Tablette, die habe ich überhaupt nicht vertragen. Ach, und mittags gibt's wahrscheinlich mehr. Und auf einmal ist vorbei. Sondern wie schön wäre das doch, wenn man dann einfach, wenn die Schwester reinkommt, einfach mitkriegt, was da gerade passiert und sich voll drauf einlässt. Und was du meinst mit...
Das musst du jetzt nochmal richtig beantworten.
Also weil eigentlich war die Frage, wie ist das mit dem Tatort?
Aber das ist eigentlich geil, dass du das sagst, weil das ist ja auch voll mein Thema, dieses Hier und Jetzt. Also das hat eine Geschichte, weil bei mir ist ganz klar, mit mir kann man nicht mit 3 Jahren kommen, was ist in 3 Jahren. Daran möchte ich zwar glauben und daran glaube ich auch irgendwie, aber ich lebe jede Sekunde fast zu bewusst, eben aufgrund meiner Geschichte. Und ich habe dann wahrscheinlich heute Abend sowas wie: Schön, dass wir gesprochen haben. Schön, dass ich dich unterbrochen habe, und werde denken, das war wirklich schön heute, dass du Zeit gefunden hast, dass der VfL gewonnen hat. Und verstehst du, was ich meine? Ich mach mir das sehr, sehr bewusst. So.
Nee, es ist ja ein
Nee, du musst jetzt sagen, was dich glücklich macht.
Was mich glücklich macht.
Ja, was heute Nacht beim Einschlafen denkst. Ja,
für mich ist Glück hat für mich nichts zu tun mit einem Gefühl von, dass ich abends im Bett liege und
dann
froh drum
dann
bin. Genau, ist ja interessant, weil ein glücklich auch als Sinn von im Sinn von da möchte ich hin.
Ja.
Ist ja was ab dem Moment, wo es dann da ist, meistens schon wieder ganz schnell vorbei ist. Das, was du beschreibst, ist ja ein Zufriedensein, ein Wohlgefühl in der Erinnerung, das habe ich gut gemacht oder da bin ich dankbar für, dass ich das erlebt habe.
Es geht ja immer viel um Dankbarkeit. Was macht, dann frage ich dich jetzt so.
Was macht mich dankbar?
Lieber Marc, warte. Was? Ich sag jetzt immer, warte.
Ja, irgendwann funktioniert es dann auch nicht mehr.
Das stimmt.
Ja. Da muss man sich wieder anpassen. Adaptieren finde ich interessant. Auch.
Ja, was macht dich dankbar?
Das ist doch der Punkt, nicht wahr? Nee, auch das verändert sich die ganze Zeit, überhaupt eine Sensibilität zu haben dafür, auch wenn man überhaupt nicht religiös ist, und ich würde mich nicht als religiös bezeichnen, aber wenn es was gibt, was ich aus dem christlichen Sozialisation so mitnehme, ist es, dass Dankbarkeit hilft als Haltung, so ob man nun dem Universum dankt oder der Tochter oder der Mutter oder wem auch immer, aber das wirklich so, wenn man das wirklich in sich spürt, für was dankbar zu sein, dann wird man nicht eng, dann wird man nicht, dann macht man bestimmt keinen Scheiß, dann ist man bestimmt kein Arschloch.
Und bist du kein Arschloch?
Doch, ich bin ganz oft ein Arschloch, würde ich sagen. Aber was ist Arschloch sein? Arschloch ist man ja immer für die anderen. Wobei ich finde, das überhaupt die beste Regel, wie man durchs Leben gehen sollte. Also diese goldene Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch niemand anders zu. Oder handle so, dass deine Bla aller Kant, dass das irgendwie gleich die Regel für eine ganze Gesellschaft sein könnte. Nee, noch viel einfacher ist die Regel, sei kein Arschloch. Mhm. Jeder und jeder weiß mehr oder weniger, was es heißt, ein Arschloch zu sein und was es heißt, kein Arschloch zu sein. Und das verändert sich. Das kann in einer bestimmten Situation, deswegen humpeln in allen Religionen immer die Regeln, die bei allem mehr oder weniger ähnlich sind. Alle sind sich einig, dass man niemand töten soll und dass man niemand belügen soll. Und jede und jeder hat aber mit den gleichen Regeln ganz viele Kriege angefangen und weiß auch, ich muss manchmal lügen. Und es gibt Situationen in unserem Leben, da würde ich töten, wenn jetzt dir, ohne jetzt zu persönlich zu werden, aber wenn ein Kind von uns in einer Situation ist, wo da, wie früher in der Gewissensprüfung, als wir in den 80er Jahren verweigern mussten, was machst du denn da, wenn da jemand mit einem Gewehr steht und will deine Tochter, was weiß ich, und du hast auch ein Gewehr in der Hand, drückst du dann ab? Natürlich drücke ich dann ab. Und dann würde ich töten. Insofern ist die Verabsolutierung so von einer Regel, das geht nicht. Sondern sei kein Arschloch.
Ja.
Und bring das andere Arschloch um. Was das dann im gesellschaftlichen Kontext heißt für Kriege und sonst was, da können sich andere dann, wer weiß was, zerfransen. Aber das kannst du einerseits immer wieder nur neu entscheiden und andererseits immer wieder neu justieren. Was heißt das fürs Zusammenleben? Und wir leben halt nicht in tribalistischen Gemeinschaften mit 50 bis 150 Leuten, wo das ganz einfach war, sondern mit Millionen Menschen. Und es ist ein Wunder der Zivilisation, dass wir hier durch die Stadt rennen und uns nicht ständig auf die Fresse hauen, weil wir uns über Geschichten immer wieder drüber verständigen, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, was heißt Arschloch sein und was nicht. Und das ist ein Tanz.
Was macht dich dankbar?
Genau
ganz
das
konkret
jetzt,
sagst du es mir jetzt.
Alles Mögliche. Alles macht mich dankbar. Oder ja, das alles erleben zu dürfen, da sein zu dürfen, Begegnungen zu haben, alles. Letzten Endes bin ich für alles dankbar. Ich bin sogar dankbar für die Sachen, die mich unglaublich wütend machen, weil sie mich letzten Endes zu dem gemacht haben, der ich bin. Und
Wie bist du denn?
Genau, gute Frage. Wer weiß das schon, wer und wie man ist? Und ich finde nichts schlimmer, als zu sagen, ja, da müsst du mit umgehen. So bin ich halt. Ich hatte bin gestern Abend konfrontiert worden mit einer Äußerung von einer Freundin, die sagte, weißt du noch, damals vor 2-3 Jahren hast du das und das gesagt. Und ich dachte, wow, interessant. Das würde ich heute so auf gar keinen Fall mehr sagen. Ich kann mich aber noch genau erinnern, wo das herkam, womit das zusammenhing. Und natürlich werden wir mit Prägungen in die Welt geworfen, von den Genen, von unserer Erziehung, von allem Möglichen. Aber letzten Endes, wenn eine Sache sicher ist, auch das ist so eine Binsenweisheit, wenn eine Sache sicher ist, dann ist es, dass nichts sicher ist und dass alles in Bewegung ist und Veränderung ist. Ja, wie kann man denn nur im Moment leben? Dann kann man doch überhaupt nicht planen und so. Doch kann man ja auch. Man kann ja trotzdem planen und mit sich und der Welt versuchen, in Kontakt zu bleiben. Das verliert man immer wieder. Das ist nichts, was man so halten kann. Sonst kann man 20 Jahre auf dem Stein sitzen und meditieren. Und ich halte von Meditation nichts, wenn es darum geht, das zu tun, um irgendwas zu erreichen, um irgendeinen Nirvana und eine Ausgeglichenheit oder um sich selbst zu verbessern. Nichts ist schlimmer als diese Self-Improvement-Quark, der einem so auf Insta oder sonst wo entgegenschlägt. Mach dies, mach
optimieren,
das. Und dann ganz genau, optimier deine Beziehung, sondern der beste Rat, den ich mir selber geben würde, hör einfach mal zu.
Lass dich mal drauf
ein.
Lass dich mal unterbrechen.
Ja, nicht immer gleich was zu sagen haben, aber hör doch mal zu.
So, hör mal zu, Marc. Warte. Also, was macht dich im Tatort dankbar? Was für Situationen, sag mal? Wenn dir zum Beispiel der Regisseur sagt, warum gehst du jetzt da lang? Du musst da lang gehen. Nein, das passiert dir ja nicht mehr. Du bist ja viel zu lange im Geschäft.
Geh mal. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit dem vertrauensvoll zusammenarbeiten, wie auch in der Liebe, in der Beziehung, in der Familie oder sonst wo. Wenn man sich vertraut, dann lässt man sich ja, das ist ja auch so ein, dann ist man ja bereit, sich auf was einzulassen, wo man selber zwar ungefähr die Spielregeln kennt, aber wo man weiß, man ist hier nicht alleine auf der Welt und ich kann nicht immer alles sehen und sich da wirklich wenn der sagt, geh mal jetzt da unbedingt dahin und ich weiß ganz genau, nee, das macht keinen Sinn, gehe ich natürlich auch in den Konflikt und in die Reibung, aber wie beim Drehen auch, wie beim wie im Leben, wie in der Liebe, es ist doch viel spannender zu schauen, wo ist das Verbindende? Und das, was einen nervt, das, was einen stört, da, wo man sich unwohl fühlt, da auf die Weise mit umzugehen, dass man über die Verbindung geht. Ah ja, du willst, dass ich das nicht mache. Gut, ja, aber was wünschst du dir denn, was ich stattdessen machen? Ja, du kannst stattdessen hier rübergehen und dann diesen Kaffeebecher. Ah ja, okay. Und ich weiß, ich will aber unbedingt einmal meine Figur da am Fenster vorbeigehen lassen. Dann gehe ich halt da am Fenster vorbei und greife dann zu dem Kaffeebecher, habe ich ihm das gegeben, was er wollte und habe das erreicht, was ich wollte. Das geht nicht immer, aber manchmal geht es.
Aber ist es nicht überhaupt schon so da, wo du jetzt stehst, ne, als Schauspieler mit diversen Auszeichnungen, mit dem auch, dass du bist ja eine feste Bank. Du weißt ja, wie es läuft, du weißt, wie man spielt, du weißt, wie deine Rolle ist und so weiter. Kann man dir da überhaupt noch so kommen? Also so bist du...
Natürlich, sonst eine feste Bank. Sonst wird die feste Bank nicht auf der festen Bank, auf der festen Chaiselongue hier, auf einem Canapé. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Chaiselongue und Canapé? Ich habe nämlich gedacht, immer ein Canapé ist mit so einem leichten Kopfteil noch, aber das ist die Chaiselongue. Die Chaiselongue ist doch mit der leichten, mit dem Kopfding da oben drauf.
Das wäre auch tragisch gewesen, weil jetzt nach 5 Jahren, wenn du mich daran erinnert hättest.
Wobei, wer weiß, vielleicht sollten wir das nochmal recherchieren. Liebe Zuhörerinnen, falls ihr doch uns genauer erklären könnt, den Unterschied zwischen einer Chaiselongue und einem Canapé.
Würden wir das alles umbenennen. Ja. Aber wäre auch ganz cool, weil dann könnte ich nächstes Jahr, wenn Nikolaus Stehmann kommt, der neue Intendant, einfach bisschen auffrischen.
Nächstes Jahr kommt hier frischer Wind ins Haus. Ja. Die fangen aber wahrscheinlich schon, die proben wahrscheinlich schon, oder?
Die kommen jetzt bald.
Jetzt bald?
Ja, im Sommer, ne? Ist dann Vorbereitungszeit.
Erst?
Ja,
Moment,
natürlich.
Aber der fängt doch im September schon an.
27.
Ach so, stimmt. Natürlich, das verwechsel ich immer.
Ja,
stimmt,
das verwechseln
ist ja noch
viele.
Ganz viel Zeit.
Jetzt weißt du, ganz viel Zeit noch. Also du hast noch ein Jahr, um dich zu bewerben.
Sie hier. Mich drauf vorzubereiten.
Ja. Und dann
drauf,
auch hier zu sein.
Drauf einzulassen.
Genau. Warte kurz.
Damit ich nichts verrate, was du mir eben off the record verraten hast, was du schon weißt von der neuen Internet. Intendant genau. Und
nein,
so.
Nein, und warte kurz, wir waren ja jetzt war es ja gerade spannend hier. Achso, feste Bank.
Für dich war das
für
spannend.
Für mich war es spannend, für mich nicht.
Mit der festen Bank.
Du liegst heute Abend glücklich im Bett und
na, du musst gleich ins Stadion,
interviewt
oder?
Und so weiter, aber ich nicht.
Also was denkst war nochmal die Frage, was mich glücklich macht beim Tatort? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob mich das nicht vielleicht auch alles ganz unglücklich macht. Das ist ja auch das, nur im Moment kann auch sein, dass ich irgendwie sage, in ein paar Jahren, was habe ich mich da, und das befragt eher das Wort, was habe ich mich da unglücklich gemacht? Nee, ich glaube, das...
Dann sag doch mal, was du gerne, was sind die Momente, die wirklich so... Sowieso, das kannst du eigentlich gut. Dann sag die Momente, die catchen.
Die Momente, die catchen. Das Interessante beim Drehen ist ja, dass manchmal Sachen passieren, die man unglaublich toll findet. Oder man kämpft unglaublich für eine Szene, die jetzt so und so zu machen. Und hinterher fliegt es im Schnitt raus. Und im Gegensatz dazu, wenn du in der Inszenierung spielst, die geht 2 Stunden und du hast eine Rolle, wo du die ganze Zeit mit auf der Bühne bist, hast du die Verantwortung für den Rhythmus, die Atmosphäre des ganzen Abends. Und wenn da ein Zuschauer aufsteht und rausgeht, wenn sein Handy klingelt oder wenn der laut husten muss an der Stelle, wo das was mit dir macht, ist das wirklich irre, was in dem Moment, wo du nur darüber guckst und allem, es ist ja wirklich live oder hat das auch mitgekriegt und nicht mit diesem vorwurfsvollen, können Sie mal nach Handy gehen, sondern das einfach wahrzunehmen, was da gerade passiert. Das finde ich großartig. Das ist auch vor der Kamera möglich und schafft manchmal Momente von einer großen Wahrhaftigkeit, finde ich, wenn du, was dann im Schnitt sehr lustig aussieht, wenn irgendwie gibt's riesen Unruhe und der Kopf des Spielers dreht sich so rum und guckt kurz dahin und guckt wieder nach vorne, macht den Dialog weiter. Das ist viel, das atmet, finde ich, viel mehr Wirklichkeit, wenn man das scheinbar stört mit reinlässt, als wenn man so tut, als wäre das nicht da. George Tabori, dieser Theatermacher, hatte mal gesagt, eine der wichtigsten Regieanweisungen war von ihm, ich habe leider nicht mit ihm arbeiten dürfen, aber das mir erzählen lassen, nutze es. Du kannst 99% der Sachen auf der Bühne, wie auch im Leben, die du immer als Widerstände begreifst, nicht, also wenn das noch anders wäre und das, dann könnte ich endlich das Leben leben, was ich leben will. Wenn der da hinten endlich mal aufhört, so blöd zu gucken, kann ich die Szene viel besser spielen. Was ist gerade im Leben der Figur los, was dich genauso nervt wie dieser Blick, da hast du sofort was, geh doch damit um. Und so ist es, finde ich, auch im Leben oft, dass man das, was man meist so als Widerstand spürt und denkt, wenn das doch noch anders, warum gibst du dem so viel Macht, dich jetzt so drüber aufzuregen, dich davon so erregen zu lassen, wie die das dann mit dem Wahl machen, ist alles so falsch, weil du dich wahnsinnig lebendig fühlst. Wir fühlen uns halt in der Erregung, im Widerstand, wahnsinnig lebendig, und das sind ja auch Gefühle, wenn du so sagst, wir sind zu wenig im Gefühl, wir sind da ganz heftig im Gefühl, aber ich glaube, dass diese oberflächlichen Gefühle der Erregung, der Wut, aber auch der unglaublichen Euphorie, dass die gerne was verdecken,
das
was noch so da tiefer liegt.
Das meine ich, die Verletzlichkeit zu zeigen. Und das finde ich dann total spannend, was du gerade gesagt hast mit dem, was zum Beispiel ein Huster machen kann, wenn du gerade spielst, wenn du deinen Monolog hältst. Das finde ich total krass. Das ist einem ja oft gar nicht bewusst, wenn man im Publikum sitzt.
Naja, hier gab es doch gerade den Fall oder die Situation von dem Schauspieler Ole Lagerpusch, der diese Rede da hält. Ich habe jetzt gehört, was ich auch ganz toll finde, dass es seitdem noch viel besser verkauft ist.
Natürlich.
Weil die Leute das natürlich auch alle sehen. Und ich finde den, ich meine, das ist der archaische Vorgang im Theater ja überhaupt, dass man sich sagt, Moment, hier werden Figuren gespielt und man weiß das. Das ist wie beim Kinderspiel und trotzdem, wie beim Kasper Theater oder wie früher im Globe Theater bei Shakespeare, ruft man rein.
Natürlich.
Und sagt, du Arschloch, was machst denn du da? Und das kann doch nicht sein. Vorsicht, er steht hinter dir, Kasper, dreh dich um. Da ist das Krokodil. Und gleichzeitig, man braucht das, sowohl der spielende als auch die zuschauende Person. Und man einigt sich aber auch drauf, dass das ein gewisses Maß nicht überschreitet. Man respektiert die Bühne und rennt jetzt vor allem den Körper. Da ist es ja so gewesen, dass es irgendwie körperlich wurde oder
Natürlich, es wurde körperlich. Und es wurde körperlich, also das habe ich selbst noch nie, und ich war in der Premiere, es war, eigentlich will ich da gar nicht drüber sprechen, aber wir sprechen jetzt trotzdem drüber. Das war wirklich, wirklich krass, weil es ist ja so, da stand ein schutzloser Schauspieler, und das wirklich, und jetzt sage ich dir was, was ich total krass finde ist, und das passt zu dem, was wir besprochen haben, von wegen Empörung und so weiter und ganz schnell eine Meinung schwarz und weiß und es gibt nichts dazwischen, eben dass jetzt dieses Stück so gut verkauft ist und dass jetzt quasi es eine Ansage gibt, dass später eine Rede von einem Schauspieler gehalten wird, der einen Faschisten spielt. So weit sind wir gekommen, ja?
Ja, ich meine, das ist grundsätzlich was, diese ganze Triggerwarnungssache.
Ja.
Mir ist das zum ersten Mal begegnet, als ich ein Theatergastspiel hatte vor, ich glaube, über 20 Jahren sind wir mit einem Stück gastiert von Marius von Meinburg, Feuergesicht in Kanada. Und in dem Stück gibt es zwei Nacktszenen. Da stand auf dem Plakat in Toronto, wo wir gespielt haben, be aware, there's nudity on stage. Achtung, Achtung, da gibt es Nacktheit auf der Bühne. Und wir haben darüber gelacht und geschmunzelt. Und Jahre später ist das dann überall eingezogen. Und du musst erstmal dich durchs Programmheft lesen, wie viele Triggerwarnungen es gibt, nicht nur jetzt so rein, die wirklich Sinn machen, wenn Stroboskop-Effekte drin sind und jemand an Epilepsie leidet, dann kann das ihn körperlich krass beeinträchtigen. Aber diese Haltung, dass das Opfer sagt, was es alles beeinträchtigt und alle müssen sich daran halten, finde ich wahnsinnig überstrapaziert. Ja. Und ich finde, dass ein empowernder Vorgang, auf Deutsch Ermächtigung klingt leider immer gleich so faschistisch, aber die Kraft zurückzukriegen, das deutsche Macht hat immer sowas Überhebliches, aber das englische Power, da geht's auch um Energie und Stärke und Kraft, nicht nur um Macht, dass die ja auch es ist immer auch die eigene Entscheidung, wie viel Verantwortung übernehme ich für die Art und Weise, wie ich mich davon etwas verletzen lasse. Und jetzt mal abgesehen vom Theater, sondern überhaupt im Umgang miteinander, muss es möglich sein. Der Ronen Steinke hat da, glaube ich, gerade ein ganz tolles neues Buch drüber geschrieben. Wir haben ein paar Interviews mit ihm gelesen, Meinungsfreiheit, wo er aus der sehr liberalen Ecke kommt, trotzdem sagt, es muss doch möglich sein, in einer Gesellschaft noch zu wissen, das und das ist nicht gleich justiziabel und kaum jemand weiß noch, was man sagen kann, ohne dass es gleich vor die Gerichte geht. Und die Grenze ist nämlich genau da, deswegen kam ich drauf, bei der Androhung von Gewalt, beziehungsweise dem Ausüben von Gewalt. Wenn ich sage, was ich sagen darf, dass irgendwie Friedrich Merz ein Pinocchio ist, weil er das und das gelogen hat, das ist nicht justiziabel, aber justiziabel war, dass ein Mann gesagt hat, Annalena Baerbock ist die dümmste Außenministerin der Welt. Der ist rechtskräftig verurteilt worden und das finde ich tatsächlich grotesk, auch wenn ich die Meinung auch absurd und falsch oder blöd finde,
natürlich,
muss das doch möglich sein, das auszuhalten. Aber die Grenze ist eben Gewaltandrohung oder Gewaltausübung und die Grenze dann natürlich gerne aufgeweicht wird. Ja, aber Gewalt ist ja schon auch in der Sprache und wenn ich dies und das und jenes höre. Und da muss sich was tun. Das kann nicht sein. Wir sind uns da, man tut so, als sei man sich da so ganz einig. Ich finde das gefährlich, wenn man wenn man da zu genau weiß und das verordnen will. So, ich finde das gerade aus linksliberaler Sicht wichtig, da mit mehr Offenheit aufeinander, sich zuzuhören und miteinander umzugehen.
Ich finde das wahnsinnig schön, was du sagst und ich kann jetzt mit dir hier 4 Stunden reden. Das ist Wahnsinn, was du hier lieferst.
Wir müssen gleich,
ja, vor allen Dingen reden wir ja schon fast eine Stunde. Es ist jetzt,
um Gottes Willen, wir wollten ja auch nur 20 Minuten, jetzt haben wir 20 Stunden.
Das ist doch Wahnsinn, jetzt haben wir schon hier und dabei hast du mir hier irgendwie, wir könnten über, ich merke schon, eigentlich würden 6 nicht mal reichen.
Weiter geht's dann, diesen Abend Mission Alles Gut heißt der Arbeitstitel.
Ja, genau.
Und da setze ich Torstraße 218, immer jeden zweiten Mittwoch im Monat. Nee, aber verzettel ich mich nach Plan, sag ich mal. Und da setze ich mich mit meiner Familiengeschichte auseinander. Ich habe 2 Urgroßväter gehabt, die ich nie kennengelernt habe. Die waren Missionare. Und ich habe als Kind, fand ich das einerseits ganz spannend, Missionare, die sind da in den Dschungel gegangen und haben da in den Dörfern geholfen, Brunnen zu buddeln und haben den Leuten erzählt, unser Gott ist der Richtige. Richtige, eure Götter oder euer Gott ist der Falsche. Mhm. Interessanterweise, der eine hat es in heutigen Indonesien auf Sumatra gemacht. Die Menschen dort hunderte Jahre vorher schon mal von den Moslems missioniert worden und hatten vorher ihre animistischen Religionen. Das heißt, eine monotheistische Religion nach der anderen kommt da hingerannt und sagt, ihr seid alle falsch, ihr müsst an unseren Gott glauben. Das wollte ich genauer angucken und fragen, was eine Überheblichkeit überhaupt. Und andererseits aber auch zu befragen, wie setzen sich Verhaltensweisen über die Generationen fort? Warum gehen wir so miteinander um, wie wir miteinander umgehen? Warum bin ich der, der ich bin? Das sind die Fragen, die mich in dem, was ich so mache, so antreiben. Und da stehe ich, verzettel mich und rede. Und als Struktur habe ich da nicht, dass jemand reinruft, stopp, warten Sie mal, Herr Waschke, sondern singe ein paar Lieder. Und ich weiß, da kommt jetzt als nächstes auf jeden Fall der und der Song, den ich performen darf. Und dann geht's weiter, genau. Und ich mag an dem Abend eben auch sehr, weil der ist bisher, ich habe zwar so eine Struktur, aber die ist komplett improvisiert und lebt davon, von dem, was wir eben sprachen, was eigentlich passiert im Zuschauerraum. Und da gibt's ein, zwei Momente, wo ich dann auch so Fragen stelle, auf die Leute eingehe. Aber ich merke, dass die Atmosphäre jedes Mal so anders ist, dass sich die Themen in einer anderen Reihenfolge entfalten, aber auch mit einer anderen Intensität. Manchmal ist es wahnsinnig lustig und manchmal ist es sehr still und ruhig, und es ist aber zum Glück weder für mich noch für die Leute bis jetzt nie langweilig gewesen, weil immer was passiert, und da bin ich selber dankbar, um vielleicht den Bogen zu schlagen, auf deine Frage zu antworten, da bin ich dankbar wieder da oder zu merken, ein Schauspiellehrer hat mal gesagt, sich ans Anfangsherz erinnern. Ich finde, kennen alle fast, oder, die Erfahrung so mit 5 oder 6 oder 7 oder manche schon mit 4, dass wir so als kleine Kinder irgendwo im Sandkasten oder auf einer Wiese gesessen haben und so für Momente kurz alleine waren, aber nicht einsam. Dass wir so ins Gras greifen oder auf einen Vogel gucken oder auf einen Baum sitzt und uns eigentlich mit allem, mit der Welt, eigentlich ist alles gut. Und die letzten 10, 20 Jahre sagen wir, alles gut. Und man denkt, hier ist gar nichts gut, alles ist nur aufgeregt. Und dass ich da wieder ankomme für mich selber bei diesem ursprünglichen Geschichten erzählen und wie man ums Lagerfeuer wahrscheinlich ja Millionen Jahre unsere Vorfahren rumgesessen haben, da gibt es irgendwas, das ist älter als wir, das sitzt in uns drin, dass das ein Gefühl von einem Wohlbefinden macht, dass wir im Kreis sitzen und uns aushalten, so unterschiedlich wie wir sind, uns Geschichten erzählen, zusammen was singen, das heißt, wir haben ein paar Rituale, wo wir uns auch wohlfühlen, die gemeinsam zu machen, und die ändern sich über die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen. Aber wir kommen immer wieder zu diesem Kreis zurück. Und dafür bin ich dankbar, diesen Kreis zu spüren und selber den auch mit schaffen zu können. Ob nun vor 40 Leuten oder irgendwann.
Hier Bochum, vor 800 Leuten.
Im Stadion. Nee, im
ja. Marc, wenn du mich brauchst, dass ich mal warte zu dir sage, sagst du mir Bescheid.
Warte.
Innehalten.
Noch nicht, danke.
Genau. Schön, dass du die Zeit hattest hier auf dem Kanapé.
Ich habe zu danken, es war mir eine Freude.
Ich habe noch ungefähr 30 Fragen, die ich nicht gestellt habe, aber egal, du hast mir andere beantwortet und du hast mir wirklich schön erzählt, und ich werde heute Abend dankbar sein für diese Begegnung.
Das lässt mich dankbar auf alles schauen. Dankeschön.
Du hast mir zwar noch nicht erzählt, was du mit deiner Mutter für ein Problem hattest, aber das denke ich mir jetzt einfach.
Man kann für so vieles dankbar sein.
Ja. Danke, tschüss.
Danke, tschüss.
Radio Bochum, immer Theater mit Dani.